Früher dachte ich, Führung bedeutet, die besten Antworten zu haben. Und Jim hat mir gezeigt, dass Führung aber viel mehr damit zu tun hat, die richtigen Fragen zu stellen, zuzuhören und anderen auch vor allem Vertrauen schenken. Und Authentizität bedeutet nicht, dass man nichts mehr lernen muss, aber sie bedeutet, dass man lernt, die beste Version seiner selbst zu werden und nicht die zweitbeste Version von irgendjemand anderem. Und wenn ich irgendwann sagen kann, dass es bei DAXA Kolleginnen oder Kollegen gibt, die ihren eigenen Weg mit mehr Selbstvertrauen gegangen sind, weil ich ihnen im richtigen Moment eben das Vertrauen geschenkt habe, dann ist das Erfolg. Und das ist, glaube ich, die schönste Definition von Führung. Also es geht nicht darum, eigene Erfolge doch zu sammeln, sondern in anderen Menschen etwas zu hinterlassen, das wirklich bleibt.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hanna und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Herzlich willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich habe heute wieder einen tollen Gast und zwar den Waldemar Oldenburger. Lieber Waldemar, wie schön, dass du da bist. Waldemar verantwortet heute die Kommunikation beim Logistikunternehmen DAXA, eines der größten Familienunternehmen in Deutschland, und beschäftigt sich täglich mit den Themen Veränderung, Führung und Unternehmenskultur. Und bevor wir da tiefer einsteigen, was das konkret heißt und wie dein Weg dahin auch aussah, würde ich vorschlagen, stell dich gern einmal selbst vor, lieber Waldemar.
Also zunächst mal, lieber Hanna, herzlichen Dank, hier überhaupt dabei sein zu dürfen. Fühle mich sehr geehrt. Vielen Dank. Ich höre auf den lustigen Namen Waldemar Oldenburger, den ich als Jugendliche mal gern ändern wollte, bis ich gemerkt habe, dass es aber irgendwie auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Von daran habe ich dann irgendwann auch die Lust, den Namen ändern zu wollen, dann auch wieder verloren. 55 Jahre alt, Familie mit drei Kindern, ohne Hund, wohnhaft in München, fanatischer Fußballfan, deswegen heute kein sonderlich guter Tag für die Aufnahme, aber gut. Und seit 27 Jahren, würde ich mich mal als Kommunikationsmanager aus Leidenschaft bezeichnen. Erstens, weil ich nichts anderes kann und zweitens, weil ich auch nie was anderes sein wollte.
Kurze Einordnung für alle, wenn Sie die Podcast-Folge hören. Wir haben heute den Morgen nach dem WM aus. Das heißt, alle Fußballfans wissen, wie es Waldemar geht. Unabhängig davon, nimm uns mal mit in deinen Weg, unabhängig vom Fußball. Wie bist du da gelandet, wo du heute bist? Also, wie bist du bei DAXA gelandet? Was waren deine Stationen? Wie war der Weg bis hierher?
Okay, also ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen. Also ich würde sagen, ich habe das Handwerk der Kommunikation, ich habe es erlernt während eines Trainee-Programms in der Unternehmenskommunikation eines Chemiekonzerns, der BASF. Bin nach ein paar Jahren gewechselt zu einem amerikanischen Chemiekonzern, der mir ja dann auch gleich auf die harte Tour beigebracht hat, was also wirkliche Krisenkommunikation bedeutet. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Es war der 1. Januar 2009, wirklich der Neujahrstag. Morgens um 8:30 joggen gewesen am Mainufer. Ich war damals in Frankfurt wohnhaft und es kam der Anruf eines Handelsblatt-Redakteurs, der mich gerade fragte, ob ich bestätigen könne, dass mein Unternehmen Insolvenz angemeldet habe. Das war also schon mal wirklich eine harte Landung so in der Welt der harten Kommunikation. Aber nichtsdestotrotz, das war eben auch ein Erlebnis, das mich 1,5 Jahre später noch auf eine Konferenz geführt hat, auf der ich dann dargelegt habe, wie wir das eigentlich gemacht haben, nachdem mal so eine Insolvenz eines amerikanischen Chemiekonzerns dasteht. Und da hat mich dann eine echt wahrhafte französische Grande Dame dann angesprochen und meinte also, ja, ob wir uns mal zusammensetzen könnten. Sie habe da in absehbarer Zeit so ein paar größere Themen in Deutschland. Stellte sich heraus, es war die Kommunikationschefin des französischen Energie- und Transportunternehmens Alstom. Sie meldete sich dann auch bei mir. Und was sie damit meinte mit den Herausforderungen, war dann auch relativ schnell klar, als ich dann am 21. März, ich werde den Tag nie vergessen, es war mein erster Tag bei Alstom 2011 ins Büro kam und sah, dass eine Pressemeldung ausgegeben wurde, mit der wir bekannt gegeben haben, 400 Stellen abbauen zu wollen an einem Standort. Und es verging dann auch nur ein paar Minuten, bis dann auch gleich sich die IG Metall und der Betriebsrat meldete. Und damit war ich auch der Sound gesetzt für das, was so die nächsten Jahre folgt. Wir haben uns damals dann in Deutschland auch so den zweifelhaften Ruf aufgebaut oder angearbeitet, wirkliche Kommunikationsexperten für soziale Krisen zu sein. Aber das war auch noch meine Visitenkarte, als 2014 General Electric kam und den Alstom-Konzern oder das ganze Energiegeschäft von Alstom kaufte und mir im Zuge dessen eben dann aber auch das Angebot machte, nach Prag zu gehen, also nach Tschechien, um von dort aus die Veränderung und die Kommunikation für GE in Mittel- und Osteuropa dann zu übernehmen. Die Aufgabe wurde mir bei meinem ersten Besuch in Prag sofort definiert. Es hat geheißen, heute sind wir in Osteuropa knapp 30.000 Mitarbeitende. In 2 bis 3 Jahren werden es nur noch vielleicht maximal 15.000 sein. Und das ist also dein Job, diesen Wandel zu begleiten. Das taten wir dann auch. Und dann aber 2016, 2017 geriet General Electric wirklich in eine absolut existenzbedrohende Krise. Der Aktienkurs ist um 80% eingebrochen, was dazu führte, dass dann auch die gesamte Kommunikation in Europa umgebaut wurde. Die Verantwortung für Deutschland wurde mir zugeteilt. Und kaum war ich wieder in Deutschland, war ich wieder mit dem Thema in Deutschland befasst, war auch schon wieder das Thema auf dem Tisch. An meinem ersten Tag dort in der neuen Rolle gaben wir bekannt, dass 5.000 Stellen in Europa abgebaut werden, 2.500 davon in Deutschland. Es war dann klar, dass daraufhin dann natürlich also ein absolutes, ja, ein Sturm an Krisenkommunikation auf uns einbrach. Und ich weiß noch, wie ich dann nachts um 1 am Schreibtisch in Prag saß, um für das deutsche Management irgendwie Talking Points zusammenzusetzen, nur damit die irgendwie wissen, was sie sagen sollen, ihren Kunden, ihren Mitarbeitenden. Aber eben auch eine Zeit, in der das Unternehmen extrem sensibilisiert darauf war, wie wichtig Kommunikation war und wie wichtig Kommunikation gerade in so einer Phase ist, wo es also wirklich existenzbedrohend wird. Als dann dieses Gewitter verzogen war, die Teams alle aufgelöst, die Auflösungsverträge alle unterschrieben waren, sagte dann mein damaliger Mentor bei General Electric, ein gewisser Jim Healy, die prägendste Figur, die mich eigentlich zu dem Kommunikationsmanager mitgemacht hat, der ich heute bin, er sagte dann zu mir, jetzt wird es Zeit für eine globale Herausforderung. Wir sind also zurück nach Deutschland gegangen. Ich wechselte so in den Bereich erneuerbare Energien und habe dann eigentlich so global sozusagen mich mit Wasserkraft befasst. Was mir immer blieb, waren immer die sozialen Krisen in ganz Europa. Also sobald irgendwo ein Stellenabbau anstand, war es bei mir auf dem Tisch. Und als ich dann den 25. hinter mir hatte, war ich mittlerweile so zynisch, dass ich mich in ein Café in München hineingesetzt habe und tatsächlich ein Glas Champagner darauf getrunken habe, mir bestellt habe. Also die Presseinformation, der Entwurf zum 25. Stellenabbau, den ich jetzt gemacht habe, ist fertig, rausgegangen. Jetzt bestelle ich mir also ein Glas Champagner. Also das ist schon wirklich die oberste Spitze von Zynismus, würde ich fast sagen. Zeitgleich kam dann aber auch ein Personalberater auf mich zu, der einfach zu mir sagt, ja, also es gebe da einen deutschen Logistikkonzern, noch in Familienhand, der dabei sei, seine Kommunikationsfunktion zu globalisieren und an die Herausforderungen eines extrem gewachsenen Konzerns, einfach eines extrem gewachsenen Unternehmens anzupassen. Und dann fügten sich Dinge einfach zueinander. Da saßen wir dann plötzlich einfach ein CEO bei dem ersten Interview gegenüber, der mich sehr stark an den CEO von General Electric in Europa erinnerte, mit dem ich in Prag sehr eng zusammengearbeitet hatte. Da war dann ein Unternehmen, das ich aus meiner schwäbischen Kindheit und Jugend natürlich sehr gut kannte. Ein Unternehmen vor allem aber, das für extreme Stabilität und Werteorientierung stand, so frei vom Druck der Börsenberichterstattung. Und da war mir schon klar, dass das hier echt ein sehr, sehr stabiles Umfeld ist, bei dem ich vermutlich vieles machen würde, aber mich nicht mehr alle paar Monate mit einem neuen Stellenabbauprogramm dann befassen müsste. Und dann sind wir zusammengekommen. Es werden also morgen 3 Jahre, die ich mit dem Team jetzt hier, das Fundament für die Unternehmenskommunikation lege, wie sie eigentlich das Unternehmen abbilden soll, 2030. Daraufhin arbeiten wir, das ist so ein bisschen unser Zielbild. Und aber auch ein, vor allem daran, den Pfad jetzt zu legen, wie eigentlich so auch die Generation, die nach uns kommt, dann Unternehmenskommunikation für DAXer gestalten kann. Das ist so die Aufgabe, die mich hier Tag für Tag jetzt befasst und die ja mir einfach vieles Neues abverlangt, was ich bis dato auch erst so noch gar nicht, gar nicht in mir kannte, aber sehr spannend finde zu entdecken.
Okay, also total vielfältiger Weg, beziehungsweise jetzt ein ganz starker Wechsel auch, also zu DAXer gewechselt hast. Und ich fand es auch gerade so schön, weil du es so bildlich beschrieben hast mit diesem Moment des Champagners, des Zynismus. Und da würde ich gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil ein großer Teil deiner Karriere ja dann tatsächlich erstmal über viele Jahre darin bestand, Unternehmen durch schwierige Phasen zu begleiten, was ergo für dich auch hieß, diese Standortschließungen, den Personalabbau kommunikativ zu begleiten. Da war die Rückfrage, wie erlebt man solche Situationen? Vor allem, wenn du diese Verantwortung trägst, vor allem, wenn du das irgendwie auch nach außen kommunizieren musst, wenn du vielleicht auch Menschen kennst, die dann davon betroffen sind. Also was hat das mit dir auch als Mensch gemacht?
Also du spürst schon im Laufe der Jahre sowas wie so eine persönliche Veränderung einfach. Also wenn du anfänglich noch ein Getriebener bist, du einfach alles ausführst, was irgendwelche Arbeitsdirektoren, Personalleiter, Geschäftsführer von dir verlangen, wirst du doch mit jedem Projekt und mit jeder neuen Herausforderung einfach reifer und auch erwachsener und erkennst halt irgendwann auch mal so die Muster dahinter. Hier sind so zwei Beispiele in Erinnerung, die diesen Wandel, glaube ich, der Persönlichkeit auch vielleicht etwas greifbarer machen. Beim allerersten Mal, also bei meinem allerersten Stellenabbauprogramm, saß ich bis morgens um 6, also direkt im Nebenraum zu den Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung, weil von mir natürlich gefordert war, dass ich unbedingt vor dem Betriebsrat noch ein Schreiben an die Mitarbeitenden ausgeben solle, um zu erklären, warum die Verhandlungen dann gescheitert seien. Ich bin dann um 6:30 ins Hotel gefahren und hatte mir den Wecker auf 8 Uhr gestellt, weil ich war 36 Stunden wach. Um 7:30 klingelte das Telefon, es war DPA dran. Also ich habe das Handy nicht gehört. Ich habe es einfach nicht gehört. Und schon hieß es natürlich sofort in dem entsprechenden Beitrag, dass der Unternehmenssprecher für einen Kommentar nicht zu greifen war. Und damit war ich auch sofort als Boomer identifiziert, auch für die Geschäftsleitung. Also ich tat halt, was ich sollte, ohne aber einfach an das Ende zu denken und an die Sinnhaftigkeit dessen, dass ich irgendeine Art von Kommunikationshoheit gewinnen sollte vor dem Betriebsrat, jetzt in diesem einen Moment. 3 Jahre später dann aber war ich wieder in einer Situation, in der ich aber nicht vor Ort war, sondern in London auf einer Konferenz. Und es gab eine große Demonstration der IG Metall direkt vor den Werkstoren unseres Werkes in Mannheim. Und die Geschäftsführung wurde aufgefordert, rauszukommen. Also wirklich mit Totenfahren, Trillerpfeifen, rauskommen und Rede und Antwort stehen. Und natürlich machte sich Panik breit bei den Managern. Und dann, die riefen mich an, wollten händeringend wissen, was sollen wir jetzt machen? Und dann aber überzeugen, dass wir dieser Eskalationsspirale nicht folgen, sondern dass wir zu uns selbst stehen, dass wir kommunizieren, wenn wir etwas zu sagen haben, dass wir Verhandlungen über das Schicksal von Menschen nicht in einer vollkommen überhitzten Atmosphäre vor der Öffentlichkeit führen. Also je öfter du das Spiel durchexerzierst, desto klarer wirst du, desto ruhiger und selbstbewusster wirst du aber auch, um in solchen Situationen das sein zu können, was du als Kommunikator dann auch sein musst, nämlich ein Pol, der für das Management Klarheit, aber vor allem Ruhe ausstrahlt. Und diese Veränderung habe ich schon echt gemerkt. Also wie du so vom Rookie, der wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend rennt und alles macht, was von ihm verlangt wird, aus Panik heraus, dann aber auch wirklich diesen Reifeprozess durchläufst, hin zu einem gestandenen Manager, Kommunikationsmanager, der dann aber auch die Haltung in sich trägt, mit der er Ruhe vermitteln kann. Und das ist in dem Moment ganz entscheidend.
Würdest du sagen, du hast es am Anfang auch mit nach Hause genommen, hat es zu schlaflosen Nächten geführt, weil du ja wusstest, da hängen echte Menschen, echte Familien dran und nicht du bist derjenige, der jetzt diese Entscheidungen trifft, aber du bist derjenige, der verantwortlich ist, die ordentlich zu kommunizieren, sodass irgendwie Unternehmensinteressen gewahrt werden, aber die Menschen sich nicht auch, also die Menschen sich trotzdem so als Mensch gesehen oder gehört fühlen, das ist ja erstmal ein Balanceakt. Und wie stark konntest du das von dir privat auch abgrenzen, ohne das immer mit nach Hause zu nehmen? Und dann eigentlich, sonst wärst du ja über Jahre lang irgendwie emotional auch belastet davon gewesen, jeden Tag zu wissen, irgendwo anders bricht gerade für jemand eine ganz schwierige Zeit an oder irgendjemand weiß noch nichts davon, aber ich weiß, ich werde diese Nachricht dann auch mit übermitteln. Wie hast du geschafft, eine Balance zu halten oder auch eine Abgrenzung, um als privater Waldemar trotzdem ein persönliches, privates Glück auch zu empfinden und sich nicht durch diese negativen Nachrichten so stark beeinflussen zu lassen?
Die Fragen könntest du euch ja meine Frau stellen.
Ja, sie, wahrscheinlich.
Bis sie es genannt hat. Ich weiß nicht, ich war erst letzte Woche auf einer Veranstaltung der FAZ oder des FAZ-Institutes für Kommunikatoren hier in München. Und ein Gedanke des Abends ist mir dabei besonders hängen geblieben, muss ich sagen. Also irgendwann sagte mal jemand, wir Kommunikatoren sind doch in den Unternehmen und Organisationen oft die Experten für Emotionen und für das Fühlen. Ich glaube ja tatsächlich, also genau darin liegt eigentlich der wohl wichtigste Teil unserer Aufgabe, dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, die Rationalität hinter Zielen, Strategien oder irgendwelchen Entscheidungen zu vermitteln, sondern vor allem diese menschliche Dimension mitzudenken. Und diesen Gedanken, den habe ich gerne mitgenommen. Er ist mir auch immer wieder begegnet, wenn es darum ging, dass Manager gerne dazu neigen, sich einfach auch wegducken zu wollen. Also die Nachricht, dass wir einen Standort schließen und damit mehrere hundert Stellen vielleicht oder Menschen ihren Job verlieren werden. Mochten oder wollten viele im Laufe der Jahre, in denen ich das gemacht habe, immer per kurzer Mail ausgeben. Also einfach kurze Notiz schriftlich, so jetzt weißt du es. Mhm. Ich hatte aber mal etwas vollkommen anderes erlebt. Also es war in Kroatien. Und wir mussten in Europa eben mehrere Standorte schließen oder an vielen Standorten Stellen abbauen. Und wir hatten also beschlossen, es würde eine gemeinsame Meldung erstmal vom Head Office in Paris für Europa rausgehen und dann würden die Standortleiter oder dann die jeweiligen Landesleiter dann Rede und Antwort stehen. Der Landesmanager für Kroatien hat sich damals geweigert, das dann mitzumachen. Er sagte, nein, meine Mitarbeitenden, die ich seit Jahren kenne, bekommen diese Schreiben nicht. Sie erfahren es auf eine ganz andere Art und Weise, indem ich mich auf die Bühne stelle, alle hierher einlade und ihnen sage, was Sache ist. Ich bin hingefahren, ich habe mir diese Veranstaltung dann auch, ich fand diese Haltung von ihm so spannend. Ich bin hingefahren, habe mich reingesetzt in diesen Saal, wo vielleicht 300-400 Menschen saßen. Und dann ging er auf die Bühne und erläuterte den Menschen deutlich, dass jetzt etwas passiert, wohinter er nicht stehen kann. Aber er hat ihnen klar gemacht, warum das passiert ist. Mhm. Und das einzige Mal, in dem ich je erlebt habe, dass eine solche Nachricht, die per se schlecht ist, die für die es keine Kommunikation der Welt geben kann, dass die aus einer schlechten Nachricht eine gute Nachricht macht. Aber was ich dann erlebte, waren 300-400 Menschen, die aufstanden und dem Mann applaudierten, weil er Haltung zeigte. Da ging es gar nicht mehr darum, ob du nun die Nachricht, die Message, die du bekommst, gut oder schlecht findest. Aber die Haltung, die du damit zeigst, die Wertschätzung, den Respekt, den du deinen Menschen, deinen begleitenden Mitarbeitenden damit zuteilwerden lässt, das war echt beeindruckend. Das war super beeindruckend. Und das versuche ich mir eigentlich zu bewahren und frage mich auch immer wieder, wo sind vielleicht Wahrheiten, die ich gerne aufschiebe, die ich aber eigentlich durch meine Haltung viel klarer und viel deutlicher und auch am Menschen und viel respektvoller darlegen könnte.
Wow, richtig beeindruckendes Beispiel, was zeigt, wie wichtig Kommunikation ist und das, wie viel Unterschied man machen kann, die Art und Weise, wie man kommuniziert. Wenn wir jetzt auf deine heutige Rolle blicken und deinen Wechsel von internationalen Konzernen zu sagen, okay, da kommt die Anfrage, ergibt sich eine Chance, ich kann wechseln in ein ganz neues und anderes Setting. Ich habe das jetzt jahrelang hier durchgespielt und jetzt eröffnet sich eine neue Tür und ich merke, ich habe Lust, durch diese neue Tür hindurchzugehen. Das ist sicherlich auch eine ganz andere Kultur und Kommunikation und Kultur hängen ja auch ganz, ganz nah zusammen. Woher wusstest du, dass das jetzt der richtige Schritt ist? Und was und wie anders kann man sich deine Rolle und deine Aufgaben heute jetzt auch vorstellen, wo es nicht mehr per se um dieses Personalabbau-Thema geht, sondern vielleicht auch eher um ein Unternehmen, das über Jahre extrem gewachsen ist, wo größer geworden ist, wodurch sich Kultur und Kommunikation ändern und vielleicht auch wieder in Einklang gebracht werden dürfen. Also wie war der Wechsel für dich? Wie herausfordernd und was ist heute dein Tätigkeitsfeld? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich würde gar nicht sagen, dass DAXA jetzt als Familienunternehmen eine bessere oder schlechtere Kultur hat oder so als Konzerne, in denen ich zuvor gearbeitet habe. Aber es ist definitiv eine andere. Also es ist sicherlich so, dass in einem börsennotierten Unternehmen spielt der Kapitalmarkt naturgemäß eine gewisse Rolle, eine große Rolle. Heißt also Quartalsergebnisse, Analystenbewertungen, Aktienkurs, all das erzeugt eine Dynamik, die natürlich dazu führt, dass Veränderungen einfach oft von außen angetrieben werden. Die Veränderungsbereitschaft damit natürlich auch eine ganz andere ist. Bei DAXA ist natürlich die Perspektive viel langfristiger. Das Unternehmen kann viel stärker aus eigener Überzeugung heraus handeln. Und genau das reizt dich natürlich, wenn du das gemacht hast über so viele Jahre wie ich. Und als ich zu DAXA kam, war das Unternehmen, allein über, wenn man mal die letzten 15 Jahre dann nimmt, so seit 2011, 12 etwa, um mehr als 80% gewachsen. Beim Umsatz genauso wie bei der Zahl der Mitarbeitenden, deutlich internationaler geworden, viel digitaler. Auch solche Themen wie Klimaschutz haben das Geschäftsmodell natürlich auch neu definieren müssen. Gleichzeitig aber war die Unternehmenskommunikation in vielen Bereichen noch auf ein Unternehmen ausgerichtet, das es so längst schon gar nicht mehr gab. Aber genau daran lag eben dann auch die Aufgabe, also nicht jetzt einzelne Kommunikationsmaßnahmen zu verbessern oder anzupassen, sondern die ganze Funktion neu auszurichten. Und unser Ziel war und ist es, diese ganze Funktion konsequent an dem auszurichten, was dieses Unternehmen bis 2030 sein will. Und mit etwas Abstand würde ich sogar sagen, dass mich dieser Schritt zu einem besseren Manager gemacht hat. Denn Veränderung hier, das lässt sich nicht mit Quartalszahlen begründen. Sie entsteht nicht durch externen Druck. Sie entsteht aber aus einer gemeinsamen Überzeugung, die du zu erschaffen hast als Vorgesetzter, als Leiter dieser Kommunikationsfunktion. Das bedeutet, dass ich Menschen nicht deshalb mitnehmen kann, weil sie müssen. Nee, ich muss sie mitnehmen, weil sie den Weg zu glauben haben. Und genau das ist heute die wichtigste Aufgabe. Also Orientierung geben, ein gemeinsames Zielbild vermitteln, ein Team dafür zu begeistern, die Fähigkeiten aufzubauen, die wir für uns als Kommunikation in Zukunft brauchen. Und ich glaube, das ist echt der Unterschied zwischen Management und Leadership. Also, wenn du so willst, Management organisiert Veränderung. Leadership aber muss Menschen davon überzeugen, diese Veränderung auch gemeinsam gestalten zu wollen. Und das kann echt schwer sein. Manchmal zäh, aber auch manchmal extrem befriedigend.
Ich glaube, das ist auch gut da, also ich habe mir gerade nebenher kurz so aufgeschrieben, so das klingt so nach, man muss halt die Veränderung von innen heraus herbeiführen, weil du weil du gerade selbst gesagt hast, sie kommt nicht durch bestimmte Zahlen von außen, sondern sie muss von innen heraus herbeigeführt werden und dann muss man irgendwie die Menschen intrinsisch auch dazu motivieren. So von innen heraus, vielleicht auch da nochmal so die Rückfrage, einerseits die Menschen innen in die Veränderung mitnehmen kommunikativ, aber du bist ja prinzipiell für das Kommunikationsthema verantwortlich. Wie stark beeinflusst das auch die Kommunikation nach außen? Also wo sind da die Synergien? Wo überschneidet sich das? Gestaltet das von innen heraus dann auch das, wie man nach außen tritt? Betrachtet man das separat? Wie greift das ineinander, auch als jemand wie ich, die sich für Kommunikation auch sehr begeistert? Ganz spannend zu hören, wie du sagst, wie ihr die verschiedenen Rädchen vielleicht jetzt betrachtet und mit was für einem System du auch für dich dann überlegt hast, wie ihr euer Zielbild für 2030 vielleicht Schritt für Schritt auch aktiv angeht? Was brauchst du da für Schritte, für Maßnahmen nach innen, nach außen und in der Kombination?
Also zum einen mal vor allem das Bewusstsein dafür schärfen, dass es, also dass interne und externe Kommunikation untrennbar miteinander verbunden sind. Und wir hatten vorher in der Kommunikation einen sehr, sehr starken Fokus allein auf extern. Wir waren großartig darauf abgestimmt, unser Bild nach außen hin medial zu gestalten. Die Prozesse waren super dargestellt. Aber was wir nicht hatten, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch vernachlässigt, dass wir als Corporate Communications eine wesentliche Aufgabe haben, nämlich die Transformation auch mitzugestalten und damit aber auch eben uns viel stärker um die Zielgruppe zu kümmern, die eigentlich eine Veränderung eines Unternehmens, nämlich die Globalisierung eines Unternehmens, auch viel stärker anzusprechen, nämlich die Mitarbeitenden. Und das hatten wir vorher in der Form noch nicht gemacht. Also wenn du so willst, vor allem bedeutet das für uns, die Art, wie wir kommunizieren, vor allem intern weiterzuentwickeln, ohne aber die Identität des Unternehmens in Frage zu stellen oder zu verlieren. DAXA hat eine sehr, sehr starke Führungskultur gehabt. Also Führungskräfte übernehmen Verantwortung, tragen Botschaften in die Organisation. Und das hat das Unternehmen über viele Jahre erfolgreich gemacht. Also eben ein Familienunternehmen, das sich ganz klar an dem orientiert hat, was man Kaskadenkommunikation nannte. Von oben nach unten, so dass einfach wir auf die Art und Weise die notwendige Veränderung im Unternehmen erzeugen. Gleichzeitig aber musste man feststellen, dass DAXA heute eben ein globales Unternehmen ist mit über 40 Ländern, mit 40.000 Mitarbeitenden. Und einer Organisation dieser Größe reichte halt eben diese klassische Kaskade, also persönlich face-to-face runter, reicht halt irgendwann nicht mehr aus. Und wenn du genauer hingeschaut hast, dann hat sich dieses typische Bild ergeben, dass man aus vielen internen Kommunikationsflüssen gerade in wachsenden Unternehmen wahrnimmt, nämlich dass das Top-Management, also Menschen wie ich, die stehen in einem Wasserfall an Informationen. Also wir werden mit Informationen zugeschüttet. Und je weiter du aber runter gehst in die Organisation, desto mehr wird dieser ganze Informationsfluss zu einem Rinnsal.
Ja.
Das ist ein ganz typisches Bild. Wir haben dann schon für uns festgestellt, dass die Kommunikation hier im Unternehmen schneller werden muss, direkter, dialogorientierter. Wir haben uns dann dieses Bild genommen, Wasserfall an Informationen, der soll aber unten nicht so in einem Rinnsal münden, sondern der soll das Unternehmen in so eine Art blühendes Flussdelta einfach verwandeln. Also indem wir mit Kommunikation das ganze Unternehmen erreichen und bereichern und sozusagen auch wirklich an allen Ecken und Enden aus diesem Rinnsal ein wirkliches Flussdelta machen. Und deshalb ging es für uns nicht darum, das Bestehende irgendwie zu ersetzen, sondern es ging immer darum, das, was wir haben, zu ergänzen. Ja, wir brauchen weiterhin starke Führungskräfte als Kommunikatoren, aber gleichzeitig ging es halt darum, auch den Dialog zu stärken mit digitalen Formaten, Livestreams, Feedbackmöglichkeiten. Kommunikation endet halt nicht mit dem Versenden einer Botschaft, sondern sie beginnt erst dann, wenn Menschen die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und ich glaube, genau das ist die Aufgabe hier. Und die gilt extern genauso wie intern. Veränderungen so zu gestalten, dass die Kultur nicht schädigt oder beschädigt, sondern stärkt. Also anders gesagt, wir verändern Kommunikation nicht, um etwas Neues zu schaffen. Also es muss darum gehen, Kommunikation so zu verändern, damit das, was DAXA ausgemacht hat und ausmacht, nämlich diese Kultur des mittelständischen Unternehmens, des Familienunternehmens, auch in einem global wachsenden Konzern beizubehalten. Verändern und zu bewahren, wenn du so willst.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hanna und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen. Ich finde diese Metapher mit dem Wasserfall, dem Rinnsal, dem Flussdelta ganz, ganz anschaulich, konntest total nachvollziehen. Und du hast da jetzt ja auch gerade stark das Thema Führungskultur angesprochen, die da so relevant ist. Du als Führungskraft auch. Und das hat ja auch dann wiederum viel mit dem Thema Haltung und Werte zu tun. Und du als Führungskraft hast mir bei unserem Vorgespräch erzählt, dass es einen Satz gab oder ja gibt, einen Rat, der dir gegeben würde, der dich auch bis heute stark prägt und der vieles damals auch so in dir ausgelöst und verändert hat. Und der Satz, der klingt so simpel, aber er hat für dich eben so eine tiefe Bedeutung, deswegen würde ich da drüber gerne nochmal sprechen. Und zwar der Satz, sei einfach du selbst. Und ich, ja, beschreib gern mal, was dieser Satz, warum der so prägend für dich ist, was er bei dir ausgelöst hat und wie du den jetzt auch heute noch in deinem Arbeitsalltag nutzt, weil ich glaube, privat ist einem das so ein bisschen leicht, aber so dieses sei einfach du selbst auch im Arbeitsalltag als Führungskraft, was bedeutet das für dich und warum ist das einer deiner ja vielleicht noch immer leitenden Sätze oder auf jeden Fall ein Rat, der dich sehr früh in deiner Karriere auch als Mensch geprägt hat?
Ja, das war echt ein schwerer Prozess, aber ich bin irgendwann mal über ein Sätzchen auch von Oscar Wilde gestolpert. Be yourself, everyone else is already taken. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass darin doch unglaublich viel Wahrheit steckt. Wenn ich so auf meinen eigenen Weg zurückblicke, dann bestand halt doch ein großer Teil meines Werdens eben darin, immer jemand anderer sein zu wollen. Also das fing schon damit an, als ich damals einst im Schwäbischen, im Schwabenland, wo ich herkomme, politisch aktiv wurde. Da hieß es zunächst einmal, ich soll doch erst einmal Schwäbisch lernen. Und wenn ich Schwäbisch kann, dann kann ich zurückkommen. Später dann als Trainee in einem großen Konzern versuchte ich dann formeller zu werden, mich anzupassen und mein eher flapsiges Wesen auch ein bisschen abzulegen. Nach einem halben Jahr als Trainee bekam ich dann sogar zu hören, wenn ich das nicht ändere, wird das langfristig zum Problem. Dann müsste man sich von mir trennen. Wow, das war eine harte Ansage. Der Wendepunkt kam dann eher unerwartet. Also meine damalige Vorgesetzte oder Betreuerin im Trainee-Programm wurde dann nach Indien versetzt und wichtige Projekte von ihr lagen plötzlich bei mir. Und zum ersten Mal war jetzt also niemand mehr da, der jeden Satz kontrollierte von mir, der mir zuhörte, wenn ich telefonierte, der genau beobachtete, wie ich Dinge angegangen bin. Ich hatte gar keine andere Wahl, als in dieser Phase einfach ich selbst zu sein. Und ausgerechnet in dieser Phase bot das Unternehmen mir dann an, das Trainee-Programm zu verkürzen und als Kommunikationsmanager direkt einzusteigen. Und das war für mich dann schon ein klares Signal. Also den größten Beitrag leiste ich nicht, wenn ich versuche, irgendjemandem zu ähneln oder so sein zu wollen, wie andere mich haben wollen, sondern wenn ich einfach den Mut habe, ich selbst zu sein. Ich bin dann später in einen amerikanischen Chemiekonzern gewechselt. Und da sagte mir dann mein erster Vorgesetzter damals, als ich mich für mein erstes Performance Review vorbereitet hatte. Und ich hatte so all meine Fehler aufgelistet und hat versucht, so klar zu machen, wo ich überall doch irgendwie hätte besser sein können. Der machte mein Papier sofort zu und sagte mir nur, we see people for their strength, not their weaknesses. Er sagte mir gleich, über deine Schwächen will ich gar nicht sprechen. Es ging gar nicht mehr darum, meine Ecken und Kanten zu beseitigen. Es ging darum, meine Stärken zu entwickeln. Und diese beiden Erfahrungen, muss ich sagen, die haben mich schon echt mehr geprägt als jenes Führungskräftetraining, das ich später gemacht habe. Natürlich bekomme ich auch heute noch das Feedback, manchmal zu direkt oder zu flapsig zu sein. Ja, ich nehme das schon ernst. Ich nehme diese Rückmeldung wirklich ernst. Kritik hilft mir auch, besser zu werden. Aber ich versuche nicht mehr jemand anderer zu sein. Und ich glaube, genau das wollte Oscar Wilde auch mit diesem hübschen Satz, be yourself, everyone else is already taken, sagen. Authentizität bedeutet nicht, dass man nichts mehr lernen muss, aber sie bedeutet, dass man lernt, die beste Version seiner selbst zu werden und nicht die zweitbeste Version von irgendjemand anderem.
Ganz, ganz arg schön gesagt und in dem Zuge auch ein schönes Bild dafür, wie wichtig Menschen und wie prägend die Menschen auf unserem Weg sind, weil es gibt die eine Vorgesetzte, die dich dazu bringt, dass du denkst, jemand anders sein zu müssen, und dann gibt es Menschen, die das wieder auflösen und sagen, halt stopp, du bewegst dich hier gerade auf einem ganz falschen Weg, lass uns doch angucken, worin du stark bist und uns darauf konzentrieren. Und du hast irgendwann eingangs ja schon den Namen erwähnt und ich erinnere mich an den Namen aus unserem Kennenlerngespräch und der Name war Jim und du hast gesagt, das ist einer der Menschen, der deinen Weg mit am stärksten geprägt hat, du wärst heute vielleicht ein ganz anderer Mensch, hättest du ihn nicht getroffen, und das ist ja schon eine sehr starke Aussage, und deswegen lass uns auch über die Menschen sprechen, die den Weg und das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was dich heute ausmacht und was du wahrscheinlich auch in deiner Führung entsprechend lebst, andere Menschen darin zu bestärken, sie selbst zu sein und ihren Platz in deinem Team zu finden, so wie sie sind. Welche Rolle hat dabei Jim gespielt? Wann kam er in dein Leben? Und was hast du von ihm gelernt, was du sagst, das ist eben das, was ich bis heute mitnehme und was mich heute auch ganz stark zu der Person macht, die ich heute bin?
Boah, es ist ein schweres Thema zugegebenermaßen, weil ich bis heute noch, also mein Mentor bei Jim Healy ist im Jahr 2021 relativ jung, mit 57 verstorben, weil ich bei dem Thema sehr schnell emotional werde. Aber also er kam damals 2014 also etwas aus den USA nach Europa, um für General Electric den damals, ich hatte es schon erwähnt, größten Zukauf in der Geschichte der Energieindustrie kommunikativ zu begleiten. Und für uns in Europa war er zunächst mal der amerikanische Entscheider aus der Konzernzentrale, der sozusagen über uns zu regieren hatte. Für mich aber wurde er, glaube ich, ja der wichtigste Mentor meines Berufslebens. Das muss ich wirklich so sagen. Und vieles, was ich heute über Führung denke, weiß, habe ich wirklich in der Form bei ihm beobachtet. Jim war außergewöhnlich. Also klar, er war unglaublich schnell, hatte ein wahnsinnig feines Gespür für das Wesentliche, strategische Weitsicht, wie ich es nur bei total wenigen Menschen erlebt habe. Er hat schon verstanden, Kommunikation als echten Wertbeitrag so auch gegenüber dem Management zu positionieren. Aber wenn ich heute an ihn denke, dann denke ich zuallererst daran, dass er einer der selbstbewusstesten Menschen war, die ich je kennengelernt habe, und gleichzeitig einer der bescheidensten. Also diese Kombination, die war echt beeindruckend. Also er musste niemandem beweisen, wer er war. Gerade deshalb konnte er sich extrem gut auf den Menschen konzentrieren, der ihm gegenüber saß. Und wenn man mit ihm sprach, hattest du nie das Gefühl, belehrt zu werden. Also du hattest immer das Gefühl, wirklich gesehen zu werden. Also da saß jemand, der kam aus einem der größten Industriekonzerne der Welt. Ein Konzern, der für eine der stärksten Marken der Welt stand. Und der jedes Mal trotzdem den ehrlichen Wunsch hatte, selbst von dir lernen zu wollen. Und das hat auch mein Verständnis von Führung schon noch ein bisschen verändert. Früher dachte ich, Führung bedeutet, die besten Antworten zu haben. Und Jim hat mir gezeigt, dass Führung aber viel mehr damit zu tun hat, die richtigen Fragen zu stellen, zuzuhören und anderen vor allem Vertrauen schenken. Und wahrscheinlich stammt auch mein Verständnis von Kommunikation heute aus dieser Zeit. Wenn mich heute nämlich jemand fragt, was ist gute Kommunikation, dann antworte ich immer, Information bedeutet, eine Botschaft zu versenden. Aber Kommunikation bedeutet, Menschen auch zu erreichen. Und ich glaube, Jim war der erste Mensch, der mir gezeigt hat, was dieser Unterschied wirklich bedeutet.
Und ich glaube, unter dem Aspekt auch, dass du gerade gesagt hast, ist emotional, Jim ist so nicht mehr Teil deines Lebens, auch natürlich eine ganz starke Botschaft, die er ja hinterlassen hat, die du wiederum jetzt in deinem Leben, aber auch in deiner Rolle als Führungskraft wiederum weiterleben und weitergeben kannst. Und irgendwie auch gerade so diese, das, wie du es beschrieben hast, hat mich daran erinnert, gesehen werden als menschliches Grundbedürfnis. Menschen wollen gesehen werden und er hat dich gesehen. Und als Führungskraft einfach zu lernen oder als starke Führungsqualität zu entwickeln, andere zu sehen und ihnen den Raum zu geben, dass sie selber Raum einnehmen dürfen und dass die Führungskraft vor allem zuhört und dann eher an der Seite anleitet, als top-down irgendwie was vorzugeben. Würdest du sagen, das ist auch wirklich das, wie du heute versuchst, also weil er dich so stark entwickelt hat, weil er auch an dich geglaubt hat als Mensch, dass es das ist, was dir dazu verhilft, heute die Potenziale in anderen Menschen schneller zu sehen, in deinem Team zu sehen und dann Menschen auch wirklich voller Herzblut in ihre volle Kraft zu bringen und zu sagen, okay, ich sehe dieses Talent in dir und ich will dir den Entwicklungsraum geben und dabei irgendwie einfach dich auch immer daran orientierst, wie Jim das gemacht hat, weil wir alle irgendwie so einen Jim in unserem Leben brauchen, also jemand, der an uns glaubt, unsere Potenziale sieht und uns dabei begleitet. Ist das das, was auch heute dich als Führungskraft wahrscheinlich auszeichnet?
Ja, ich glaube, also wenn ich heute auf mich schaue, also ich bin heute überzeugt, dass ich meinen Weg ohne ihn so nicht gegangen wäre. Er hat früher an mich geglaubt, als ich es selbst getan habe. Also dieses Vertrauen, das er mir gegeben hat, hat mich geprägt, weit über den Beruf hinaus. Er war der Erste, der mir sagte, manchmal wirkst du echt flapsig. Aber es ist genau deshalb, warum du hier bist. Genau deshalb. Ja, das war, that's precisely the person we put into this role and no one else. Und wenn dir das jemand sagt, dann weißt du, dass du am richtigen Platz und am richtigen Ort bist. Und wenn ich heute versuche, also Menschen zu führen oder, wenn du so willst, junge Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln, dann frage ich mich oft, ja, was hätte Jim in dieser Situation getan? Aber sein Vermächtnis war nicht darin, die großen Strategien oder Präsentationen hingelegt zu haben. Das hat er sowieso getan. Nee, sein Vermächtnis ist die Haltung. Er hat mir gezeigt, dass die stärkste Form, glaube ich, von Führung, die entsteht nur aus echter Demut heraus. Demut vor der Aufgabe, vor allem Demut vor dem Menschen, der vor dir steht. Und genau das versuche ich bis heute weiterzugeben, beruflich und auch meinen Kindern.
Sehr, sehr schön. Unter diesem Aspekt und mit dem Rückblick auf alles, was du erzählt hast, von deinem bisherigen Leben, von den Stationen, von dem, was wir jetzt rausgepickt haben, man schafft es nie in so einer Folge, ein Leben in seiner Fülle darzustellen, aber gibt's was, worauf du auch aus heutiger Perspektive und mit Blick jetzt auch auf diesen Weg und wie du es mir gerade erzählt hast, sehr, sehr stolz bist, was dich mit Stolz erfüllt, ohne dass man das jetzt direkt aus dem Lebenslauf lesen kann, also nicht, weil die Position einen bestimmten Namen hat oder mit bestimmten Werten, also mit Anerkennung verknüpft oder so, sondern weil du sagst als Person, boah, darauf bin ich richtig stolz, das würde ich auch immer wieder so machen.
Ja, da muss ich tatsächlich an meinen Vater denken, aber eher, also auch darauf gibt es eher eine sehr persönliche Antwort, würde ich sagen. Also mein Vater kam als Russlandsdeutscher nach Deutschland, der ein leidliches Deutsch sprach. Er war ein total einfacher Mann. Aber er hatte halt eben seinen großen Traum, dass seine vier Kinder sollten einmal die Möglichkeit haben, hier in Deutschland eine Ausbildung zu genießen, was ihm selbst verwehrt geblieben war. Und deshalb bin ich, glaube ich, heute wahrscheinlich schon auf etwas stolz, das in keinem Lebenslauf steht, wenn du so willst, nämlich einfach darauf, dass ich meinen beruflichen Weg mit etwas gestalten durfte oder konnte, das für meinen Vater immer etwas sehr, sehr Besonderes war, nämlich einfach die deutsche Sprache. Er hätte sie selbst so gerne viel besser beherrscht, als es ihm eben gegeben war. Und ich habe mit genau dieser Sprache meinen beruflichen Weg bekommen. Menschen überzeugen, Reden gestalten, Kommunikation schaffen, Dialog herstellen, Unternehmen durch Veränderung begleiten. Also ich glaube, das hätte ihn mehr gefreut als jeder Titel oder jede Position, die man irgendwann eingenommen hat. Auf seiner Beerdigung habe ich ihm genau das gesagt, tatsächlich. Also dass mein beruflicher Weg ist auch sein Verdienst. Weil er den Mut hatte, nach Deutschland zu kommen, den Mut hatte, uns Kindern diese Chance zu ermöglichen. Und wenn ich also etwas stolz bin dann darauf, dass ich ausgerechnet mit der deutschen Sprache meinen Beruf gefunden habe, die für meinen Vater immer so ein Stück Hoffnung und auch Zukunft bedeutet hat, wenn du so willst.
Manchmal schreibt halt doch das Leben selbst die schönsten Geschichten, beziehungsweise es schließt sich ein Kreis auf eine ganz vermeintlich zufällige und dann vielleicht gar nicht so zufällige Art und Weise. Und würdest du, was ist aus dieser Perspektive und auch mit Hinblick jetzt auf deine Rolle bei DAX, aber auch auf dein gesamtes bisheriges Lebenswerk, was ist die Definition für Erfolg für dich oder da noch mehr davon ein erfolgreiches Leben zu führen?
Also auf jeden Fall bedeutet Erfolg heute für mich etwas völlig anderes als vielleicht noch vor 20 Jahren. Früher, wenn mich vor 20 Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwas von Karriere erzählt, Verantwortung oder spannenden Aufgaben. Aber ich muss schon sagen, die Jahre mit Jim lassen mich heute vor allem Erfolg über die Menschen definieren. Also Jim Healy hat einmal Spuren in meinem Leben hinterlassen, die bis heute wirken. Sein Vermächtnis ist, das sind nicht Kommunikationsstrategien oder große Projekte. Sein Vermächtnis lebt in den Menschen weiter, die mit ihm gearbeitet haben, in mir. Und wenn du ihm vor 10 Jahren erzählt hättest, dass die Art und Weise, wie er seinen Beruf versteht, 10 Jahre später ein großes deutsches Familienunternehmen im Allgäu prägen würde. Ich glaube nicht, dass er sich das hätte so vorstellen können, aber es ist genau so. Und wenn ich irgendwann sagen kann, dass es bei DAX Kolleginnen oder Kollegen gibt, die ihren eigenen Weg mit mehr Selbstvertrauen gegangen sind, weil ich ihnen im richtigen Moment eben das Vertrauen geschenkt habe, dann ist das Erfolg. Und das ist, glaube ich, die schönste Definition von Führung. Also es geht nicht darum, eigene Erfolge doch zu sammeln, sondern in anderen Menschen etwas zu hinterlassen, das wirklich bleibt. Und wenn mir das eines Tages gelingt, dann bin ich meinem Mentor Jim und meinem Vorbild im Geiste, glaube ich, ein kleines Stück näher gekommen. Aber nur ein kleines Stück, so gut wie er werde ich nie sein.
Also ich glaube, weil du gerade gesagt hast, wenn es dir eines Tages gelingt, ich würde aus unserem Gespräch vermuten, mit großer Sicherheit, dass das dir jetzt schon gelingt, weil ich auch aus dieser Tiefe und deinen Erzählungen jetzt schon so viel für mich mitnehmen kann und dann nur erahnen kann, wie das ist, auch in der Zusammenarbeit mit dir und diesem allem, was du jeden Tag auf die Beine stellst. Und du hast auch gerade so gesagt, deine Definition von Erfolg ist heute sicherlich eine andere wie vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist das Spannende, dass wir unsere viele Definitionen von Freiheit, von Glück, von Erfolg im Laufe unseres Lebens immer wieder neu definieren dürfen, dass das nicht in Stein gemeißelt ist und dass man bestimmte Erfahrungen braucht, um bestimmte Definitionen anzupassen und zu vielleicht auch zu merken, das war's doch nicht oder das war's für eine gewisse Zeit, jetzt ist es was anderes. Das ist so der Lauf der Dinge. Aber wenn du heute deinem jüngeren Ich etwas sagen könntest, einen Satz mitgeben könntest oder eben auch allen, die jetzt zuhören, gibt es einen bestimmten Satz, den du gern früher gewusst, gekannt und vor allem verstanden hättest?
Oh Gott, das ist natürlich, vor der Frage fürchtet man sich immer. Aber also ich versuche es mal so. Also wenn ich meinem jüngeren Ich einen Rat geben dürfte, dann wäre es der, versuche niemals so ein anderes zu werden. Im Berufsleben begegnest du so vielen beeindruckenden Persönlichkeiten und du fängst leicht an, sie zu kopieren. Ich habe irgendwann verstanden, die Aufgabe guter Führung ist nicht, Kopien hervorzubringen. Es geht darum, Menschen einfach den Mut zu geben, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Ich hatte das große Glück, mit Jim Healy einen Mentor an meiner Seite zu haben, der genau das getan hat. Er hat nie versucht, aus mir den nächsten Jim Healy zu machen. Er hat mir geholfen, der erste Waldemar Oldenburger zu werden, wenn du so willst. Und genau das kann ich nur sagen, wünsche ich jedem Menschen. Also finde jemanden, der an dich glaubt, um dann irgendwann selbst zu solch einem jemand zu werden, der Jim für mich war.
Schön. Würde ich genauso als Schlusszitat stehen lassen. Finde, wir haben, also ich glaube, das ist eine der Folgen mit dem meisten Tiefgang. Du hast so viel Persönliches erzählt, so viel Einblicke auch gegeben in sehr prägende Momente, auch in Abschiede, auch in Verluste, aber auch in die Menschen, die deinen Weg so geprägt haben und die dich heute auch als Person so ausmachen. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du das geteilt hast und dass du deine Impulse und Gedanken mit mir, aber auch mit allen, die zuhören, eben ja so offen geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass da viele was für sich rausziehen können und bedanke mich von Herzen für deine Zeit und freue mich, wenn wir dieses Gespräch irgendwann auch noch persönlich fortsetzen werden, hoffentlich. Also liebe Waldemar, vielen, vielen Dank und ja, bis ganz bald.
Meinen großen Dank an dich, liebe Hanna. Also danke, dass du mich nochmal in eine Zeit auch zurückgeführt hast, die mich geformt hat, die den Menschen geformt hat, der heute hier vor dir steht oder praktisch per Kamera vor dir steht, aber die eben so prägend war. Und die Tatsache, dass ich mich nochmal hineinversetzen konnte und das alles reflektieren durfte, chapeau, toll gemacht. Vielen Dank, liebe Hanna. Ich freue mich auf die Fortsetzung dessen.
Dankeschön.